Geschichte, die haben wir vorher schon gehört, Bernd hat es vorgelesen, wissen wir nur, dass Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, sitzt jetzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und wir wissen von der Verheißung her, dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also er wird das Ganze zum Ende führen, weil er hat es ja auch begonnen. Er wird einen Abschluss machen. Aber was noch alles passiert ist, wo Jesus jetzt ist und was er noch vorhat, viele Einblicke haben wir nicht. Denn Jesus selbst bleibt im Himmel und er sendet seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, am Pfingsten, damit er durch den Heiligen Geist bei uns sein kann. Deshalb ist auch die Offenbarung so interessant, auch für uns. Auch wenn sie schwer ist zu lesen, auch wenn viele Dinge schwer sind zu begreifen und manche Dinge falsch interpretiert werden vielleicht. Sie ist deswegen interessant, weil Jesus selbst hier Johannes gezeigt hat, und sozusagen den Vorhang ein bisschen auf die Seite geschoben hat und gesagt hat, übrigens, ich bin zwar jetzt mein Vater, aber dir zeige ich noch ein paar Dinge, was noch alles kommen wird. Was habe ich vor mit dieser Weltgeschichte, die ich begonnen habe vor vielen, vielen Jahrtausenden? Was kommt da noch auf uns zu? Und ich möchte euch gerne diese Stelle vorlesen oder mit euch gemeinsam lesen. Ihr könnt hier hinten mitlesen. Die steht am Anfang in Offenbarung 1, Vers 4 bis 8. Dort heißt es, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Friede wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Und er wird wiederkommen, auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Was für ein krasser Text. Ich, der schon viel in der Bibel gelesen habe, denke ich, wow, wie gewaltig, wenn ich mich mal so reinversetze in jemanden, der die Bibel nicht kennt, würde ich sagen, oh, was für ein Humbug. Ja, was geht da ab? Was erzählt er uns hier? Ja? Ich möchte euch ein paar Sachen versuchen zu erklären, aber ich werde euch nicht alles erklären können. Das ist einfach, er ist so geladen, der Text, ist unglaublich. Ich habe auch vorher nochmal richtig gekürzt, weil ich gedacht habe, komm, das dürft ihr selbst rausfinden, keine Ahnung. Johannes richtet hier Grüße aus. Ja? So fängt er an. Er richtet Grüße aus, und zwar an sieben Gemeinden. Und zwar in einem Auftrag. Johannes richtet im Auftrag von drei Absendern diese Grüße aus. Es sind drei Absender und Johannes ist nur der Mittler, der Vermittler. Und diese drei, die sind hier oben genannt. Der erste ist dem, der ist, der war und der kommt. Der zweite ist von den sieben Geistern vor seinem Thron. Das ist der zweite Absender. Und der dritte Absender ist von Jesus Christus, den vertrauenswürdigen Zeugen. Ist es euch schon mal aufgefallen? Total faszinierend, ja? Also ich sage, ich kann euch nur ein paar Sachen heute erzählen. Das ist unglaublich. Drei Absender sind hier in diesem Text. Und ich möchte euch erstmal diese Absender so ein bisschen nahe bringen. Wer sind denn diese Absender? Der Absender 1. Der erste Absender ist noch recht einfach. Wenn man sich ein bisschen in der Bibel auskennt, oder wenn man einfach bis nach unten zum Vers 8 liest. In Vers 8 heißt es nämlich, ich bin das A und das O, der Ursprung, das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Erster Absender, Gott. Ist auch recht einfach zu klären. Habe ich auch gefreut, so schnell da drauf zu kommen. Also Gott proklamiert hier majestätisch, ich bin. oder ich werde es sein. Da denken wir auch an Mose, der vom brennenden Dornbusch steht. Wer die Bibel schon mal gelesen hat, diese Geschichte, er geht so zum brennenden Dornbusch, der einfach nicht verbrennt, geht dahin und plötzlich spricht eine Stimme aus dem Dornbusch und sagt, hey, das ist heiliger Boden, zieh deine Schuhe aus. Und dann während dem Gespräch stellt er sich Mose vor, wie er fragt, ja, wer bist du eigentlich? Und Gott sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Oder auch anders gesagt, ich bin, der ich bin. Und das bin ich immer noch bis heute. Es ist eine Proklamation, es ist eine majestätische Proklamation. Ich bin. Und dass er jetzt gegenwärtig ist, hat hier in diesem Text absolute Vorrangstellung. Also nicht nur das Vergangene, er war und nicht er wird sein, sondern jetzt ist er hier. Ich bin der Mitabsender. Und schon damals hat Pharao das erlebt, dass Gott wirklich da ist, nicht in der Vergangenheit, nicht nur in der Zukunft. Er musste sich vor Gott beugen letztendlich. Genauso wie die großen Großkönige im Alten Testament in Rom, als Jesus auf die Erde gekommen ist. Letztendlich mussten sie sich alle dem mächtigen Gott beugen. Gott sagt, ich bin unerschütterlich da. Ihr könnt mich nicht vertreiben, auch wenn ihr mich loswerden wollt. Und manchmal hat man so das Gefühl, wir wollen Gott loswerden, weil wir doch lieber unsere eigenen Götter sind. Ja. Ich weiß auch am besten, was für mein Leben gut ist. Ja. Aber alles zwischen Anfang und Ende, sagt Gott, habe ich in meiner Hand. Auch wenn dein Leben im Bach runtergeht, ich habe dein Leben in meiner Hand. Und das ist eine gewaltige Proklamation, was mich einfach freut, weil ich einfach denke, irgendwann, es gibt Dinge, die habe ich einfach nicht in der Hand und irgendwann habe ich die anderen Dinge, die ich jetzt in der Hand habe, auch nicht mehr in der Hand. Und was ist dann? Ich weiß, wer es letztendlich in der Hand hat. Das ist Gott. Also, der erste Absender ist Gott selbst. Haben wir schon mal was gefunden, das ist gut. Absender 2. Der zweite Absender dagegen ist ein bisschen schwieriger. Hier heißt es, die sieben Geister, ist ja schon ein bisschen spooky, oder? Die sieben Geister, da sind wir schon ein bisschen schwieriger dran zu verstehen. Wer ist das? Wenn wir jetzt in Offenbarung 3, Vers 1 reinschauen, da kommt das nochmal vor, werden sie nochmal erwähnt. Dort heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Also was damit gemeint ist, das sage ich jetzt nicht. Wie schon gesagt, das ist einfach viel zu intensiv. Ich will auch nichts Falsches sagen. Wer die sieben Geister Gottes sind, das ist die Frage. Nämlich die gehören Jesus, heißt es hier. Jesus besitzt diese Geister Gottes. Und wir können uns fragen, sind das Engelwesen? Engelwesen, die dann Gott, Jesus ein bisschen zusammenknollen und dann auf die Gemeinde wirft, ja, Treffer. Was sind das für Wesen? Sind es wirklich engelhafte Wesen? Wenn wir so die Offenbarung durchlesen, stellen wir fest, vieles spricht einfach dagegen. Es spricht dagegen, dass es Engelwesen sind. Denn sie werden nirgends erwähnt, also in der Offenbarung geht es ganz viel darum, dass die Engel und die Mächtigen vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten. Niederfallen, ihn anbeten, werden Gestalten beschrieben mit vielen Augen, die nur auf den Thron gerichtet sind und Gott anbeten oder sich vor ihm verneigen. Aber die sieben Geister Gottes sind nicht dabei. Was bedeutet das, wenn sie nicht da dabei sind? Das bedeutet, dass sie auf der anderen Seite sein müssen. Also auf der Seite, wo Gott ist, diese sieben Geister werden mit angebetet. Oh Mann, wir hatten doch erst die Dreieinigkeit, sehen wir jetzt noch mehr. Es wird kompliziert, ich habe gedacht, wie ich es vorbereitet habe, oh my goodness. Sie werden nicht neben den Engeln aufgezählt, die anbeten. Also müssen sie sich auf der anderen Seite einfach befinden oder befunden haben. Und zwar dort, wo Gott ist. Außerdem werden sie hier in unserem Text beim Eröffnungsgruß schon benannt. Das ist übrigens auch ein wichtiger Aspekt. Warum sind diese sieben Geister Mitabsender? Warum sind das Mitabsender? Warum werden die damit erwähnt? Sind die so wichtig? dass sie neben Gott und Jesus stehen dürfen? Und wenn wir uns die drei hier erwähnten Absender anschauen, müssen wir uns fragen, was sollen denn sieben Engel zwischen Gott, dem ersten Absender, und dem Sohn, dem dritten Absender? Warum braucht da zwischen Gott und Jesus sieben Engel? Braucht es das? Ist es notwendig? Also nein, es sind nach meiner Überzeugung keine Engel. Ich sage bloß meine Meinung, ja. Es sind keine Engel, vielleicht überzeuge ich dich auch. Es ist nicht heiß entscheiden, keine Sorge. Daher können wir fest davon ausgehen, dass die sieben Geister Gottes nicht auf Engel projiziert sind, sondern dass sie die ganze Fülle des einen Geistes Gottes meint. Wer sich ein bisschen mit Zahlen auskennt, also ihr braucht keine Angst zu haben, ich werde kein Pastor werden, der ausrechnet, wann Jesus wiederkommt, keine Sorge. Gibt es ja auch solche Leute, die da angefangen haben zu rechnen, ah ja, jetzt kommt er und jetzt müssen wir alles verkaufen. Wir wissen es einfach nicht. Aber für Jesus und für Gott sind Zahlen ein wichtiges Element. Denn die Zahl 7 ist eine vollkommene Zahl. Es spricht von einer Vollkommenheit. Ich möchte es gleich auch nochmal erklären. Und somit meint es in gewisser Hinsicht, es sind unendlich viele Geister gemeint und letztendlich nur der eine Geist gemeint. Und wir können es uns eigentlich so erklären, Johannes sendet ja diesen sieben Briefe an sieben Gemeinden. Jesus als Mensch konnte nicht überall sein, aber sein Geist konnte überall sein. Deswegen sind da auch sieben Geister erwähnt, die jeweils in einer Gemeinde sind, aber das ist ein Geist. Versteht ihr, wir können Gott nicht in eine Schablone pressen und sagen, wir glauben jetzt, so ist Gott. Sein Wesen ist Gemeinschaft und wir helfen uns mit Konstrukten, um das ein bisschen besser zu verstehen. Der Heilige Geist ist in diesen sieben Gemeinden präsent und wird sozusagen eins erwähnt für die einzelnen Gemeinden. Und das gilt sozusagen auch für uns. Es gibt einen Geist Gottes, der bei uns gerade ist und der ist derselbe Gott wie überall auch. Deswegen darf er Absender sein. Versteht ihr? Total spannend, ja. Übrigens nochmal zu der Zahl 7, warum ich sage, das ist was Vollkommenes. Es gab mal eine Stelle, wo es um das Thema Vergebung ging. Ja? Also wo die Freunde Jesus zu Jesus gekommen sind und zu Jesus gesagt haben, ja, wie ist es denn, Jesus, wie oft muss ich denn meinem Nächsten vergeben, bis ich aufgeben darf? Ja? Reicht 7-mal? Und der Freund, der Jesus gefragt hat, der wusste genau, 7-mal ist eigentlich schon die vollkommene Zahl, das ist eigentlich schon richtig viel, wie ich oft er vergibt. Also es ist schon so diese Vollkommenheit, so dieses, ich vergebe dir, auch wenn du wieder an mir schuldig bist, ich vergebe dir wieder und vergebe dir wieder. Also es hat so diese Vollkommenheit, ich möchte vergeben, immer sozusagen. Aber Jesus toppt es nochmal und sagt, nein, nein, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Also hör einfach nicht auf zu vergeben. Es gehört zu deinem Lebenskonzept dazu, den Menschen zu vergeben. Und wie schwer fällt uns das oftmals. Aber das ist dieser Reich Gottes Blick auf diese Erde. Der zweite Absender ist hier also, ich bin fest davon überzeugt, sonst dürfte er kein Absender sein, dieser Geist Gottes, der Heilige Geist, der überall gleichzeitig sein kann. Deswegen ist Jesus zum Vater zurückgekehrt, dass er den Heiligen Geist überall hinsenden kann. Der dritte Absender ist Jesus Christus. Das ist noch ganz einfach. Der wird nämlich benannt mit Namen. Das ist ja ganz gut. Er ist auch am nahbarsten, am anfassbarsten. Gerade auch, weil er hier im Anschreiben sehr ausführlich beschrieben wird. Denn Gott wurde Mensch und wohnte unter seinen Menschen. Er war anfassbar, er war ansprechbar. Man konnte mit ihm unterwegs sein, man konnte ihm nachfolgen. Die Menschen wussten, wer Jesus war, auch wenn sie vielleicht noch nicht verstanden haben, dass er der Sohn Gottes ist. Aber sie konnten ihn sehen damals. Und deshalb beschreibt Johannes diesen dritten Absender so ausführlich, weil er einfach nahbar, greifbar ist. Hier stellt sich Gott vor durch seinen Sohn. Das steht zwar hier noch nicht, da komme ich auch nachher nochmal kurz drauf. Aber auch, er beschreibt es auch so ausführlich, weil an ihm sich alle Geister einmal scheiden werden. Deswegen ist es so wichtig, dass es so ausführlich hier ist. Also unsere menschlichen Geister werden sich an ihm scheiden. Johannes schreibt in der Offenbarung eben ab Vers 5, Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, die als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Also da konnte Johannes einfach nur noch einen Arm dahinter setzen. So ist es. Punkt. Schluss. Komm aufhören, aber er redet weiter und sagt nochmal Amen nachher. Jesus Christus ist der dritte Absender und schließt diese grüßende Runde sozusagen ab. Übrigens sagt dieser dritte Absender etwas über den ersten Absender. Das habe ich eben schon verraten. Denn dieser erste Absender, Gott, ist auch der Vater von ihm. Egal. Das passiert, wenn man zu spät oder zu früh aufsteht. Ich habe heute Morgen Angstzustände gehabt. Ich bin um 5 Uhr aufgewacht, habe gesagt, oh mein Gott, da ist die Predigt. Also habe ich nochmal rumgedreht, 20 Minuten später, wieder aufgewacht. Und, oh mein, was sage ich den Leuten heute? Also verzeiht es mir. Ich bin schon lang wach. Hier geht es also um die Dreizahl, also Gott, der Vater, eben weil hier Jesus als schon beschreibt, er ist der Sohn, er bringt die Leute zum Vater. Deswegen habe ich es irgendwo in der PowerPoint markiert. Geist Gottes, der Heilige Geist oder die Geister Gottes, die überall sind, in jeder Gemeinde. Und Christus, der Zeuge. Diese Dreigliederung. Und dieses dynamische Zusammenspiel dieser drei Personen, die letztendlich mit einer Stimme sprechen in diese Welt hinein und das göttliche Wesen beschreiben, ist für mich eines der größten Geheimnisse der Weltgeschichte. Weil wir es einfach nicht ganz begreifen können. Wir können es nicht nachvollziehen, wir können nicht sagen, die Dreieinigkeit, so wie ich sie jetzt begriffen habe, so ist es, friss oder stirb. Weil das ist eine Hilfe, um zu verstehen, wie Gott in sich Gemeinschaft sein kann, ein Wesen und doch nicht allein. Und es ist ein Versuch, aber es ist Realität, weil Gott sich selbst hier vorstellt. Wie das zu verstehen ist, werden wir wahrscheinlich erst dann ganz begreifen, wenn Jesus wiederkommen wird oder wenn wir dann mal bei ihm sein werden. Dieser dritte Absender wird als vertrauenswürdiger Zeuge, das war die Stelle, die du vorhin eingeblendet hast, vertrauenswürdiger Zeuge für die Wahrheit bezeichnet. Also vor seiner Himmelfahrt war Gott durch seinen Sohn uns Menschen so nah wie kein anderer Gott oder andere Götter jemals zuvor, wo man glaubte, dass sie existierten. Also in der Apostelgeschichte gibt es, in dem Psalm gibt es ja einen Psalm, wo man auch immer wieder so schlucken, wo es heißt, du Gott bist größer wie alle anderen Götter. Gibt es da noch andere Götter? Einfach, wo man so ein bisschen ins Strauchen kommt, ja, wie ist es jetzt? Wo es einfach darum geht, es gibt nur diesen einen lebendigen Gott. Aber dieser Gott, er wurde Mensch, er lebte unter uns 33 Jahre lang. Dieser Sohn Gottes war nicht nur glaubwürdiger Zeuge, sondern er war auch Blutzeuge. Das habe ich auch hier an der Stelle irgendwo markiert, dass er, ja, da kommt das Vater, genau, da war das Vaterfreund, das weiß ich vorhin markiert. Genau, also es wird chaotisch hier heute noch. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass wir Gott und die Wahrheit erkennen und uns vollkommen erlöst hat von der Zielverfehlung der Menschheit. Deswegen war er nicht nur Zeuge, sondern er war Blutzeuge. Er hat für dieses Zeugnisgeben geblutet. Das griechische Wort, das kennt ihr vielleicht, das heißt Martys. Und aus diesem Martys kommt dieses Martyrium oder Märtyrer. Für etwas sterben, wovon man überzeugt war, dass es die Wahrheit ist. Und wenn das jemand in Perfektion gemacht hat und gelebt hat, damals Jesus Christus. Er war treu bis zum Ende. Ein guter Charakter für einen Zeugen ist Treue in Bezug auf die Person, von der er bezeugt. In Philipper 2, Vers 8, suchen wir mal die Stelle, ja, da haben wir es, super, schreibt Paulus, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Jesus war gehorsam. Er war gehorsam gegenüber dem, den er bezeugt hat. Und kurz vor der Kreuzigung, dann vor der Auferstehung und Himmelfahrt, wurde Jesus noch ein letztes Mal als Zeuge aufgerufen, wo sie es noch einmal wissen wollten: Was für ein Martyrs bist du denn? Und zwar in Johannes 18, Vers 37, das heißt es, da sprach Pilatus zu ihm, und der letztendlich ihn auch dann letztendlich auch kreuzigen ließ: So bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren, in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Dass ich Zeuge bin über die Wahrheit, über all das hier, die Welt, den Menschen, die Weltgeschichte, wo es angefangen hat, wo es aufhören wird. Ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ich kann mir gut vorstellen, warum Menschen da manchmal Steine aufgehoben haben. Kommt jemand und behauptet sowas. Aber was dieser Jesus letztendlich in dieser Welt ausgelöst hat vor 2000 Jahren, auf der ganzen Welt, bestätigt sein Zeuge sein. Jesus kam als Zeuge in diese Welt. Er kommt für Gott als Menschensohn in die Welt und tritt somit in den Zeugenstand. Das ist wie im Strafprozess Ordnung STPO, Paragraph 64. Habe ich mal auf Jesus angewendet. Das ist so in dem Paragraph benannt und so wird im Gericht gemacht. Schwören Sie, Herr Christus, bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Und Jesus, der Zeuge, antwortete hierauf: Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Es ist doch schön, dass sowas auch im Gesetzbuch steht, gell? Also nicht mit Jesus, aber so dieses auf Gott bezogen, ja? Und wenn jemand schwören darf, auf der ganzen Welt, wenn es einer darf, dann ist es Jesus Christus. Ich tue mir schwer zu zeugen. Es gibt auch noch einen Paragraph für die Leute, die sagen, aus religiösen Überzeugungen möchte ich nicht schwören. Deswegen gibt es nochmal einen abgewandten Paragraph ohne den Schwur, weil sie einfach sagen, wir wollen eigentlich, wir sind nie ganz richtig, aber Jesus, er durfte es. Er war es. Und Gott half ihm. Auch wenn der Mensch ihn ans Kreuz genagelt hat, auch wenn er am Kreuz gestorben ist, er blieb eben nicht tot. Das haben wir gefeiert an Ostern, die Auferstehung. Er hat alles so weitergegeben, wie es Gott ihm aufgetragen hatte. Nämlich die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über den Menschen, die Wahrheit darüber, wer er ist, wo er herkommt und wo er hingeht. Nur wer ihm glaubt, kann diese Wahrheit auch hören. Wer nicht glaubt, wird sich daran stoßen, wird ihn zerstoßen wollen vielleicht. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist, und ihm folgen alle nach, die an ihn glauben. Das ist unsere Grundüberzeugung. Und daran glauben wir, das haben wir erlebt. Er ist derjenige, der uns Hoffnung gibt für diese Welt und weit darüber hinaus. Deswegen heißt es am Schluss von dem Text, da werde ich auch nicht intensiv drauf eingehen, es ist einfach zu viel, aber da heißt es weiter, über diesen Jesus, und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen. Er ist entrückt worden auf der Wolken. Er wird genauso wiederkommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Das heißt, auch die werden da wieder leben und werden sehen, was sie angerichtet haben letztendlich. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Wir wissen nicht, warum. Habe ich auch nicht weiter erforscht. Vielleicht, weil sie erschrecken und sehen, stimmt, wir waren unser eigener Gott, hier kommt der wahre Gott. Vielleicht. Wir wissen nicht, warum die Menschen erschrecken werden dann. Ja, Amen, das ist zweite Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Hier spricht Gott, ist euch aufgefallen, später in der Offenbarung heißt es von Jesus selbst, sagt Jesus selbst, der Menschensohn, dort wieder als Menschensohn bezeichnet, sagt Jesus selbst genau dasselbe. Ich bin der Anfang und das Ende und ich war immer da und werde immer da sein. Das ist Gott. Ein und dieselbe Person. Und doch irgendwie viele Gemeinschaft, wir werden es nicht begreifen, aber wir sehen, etwas von Gottes Wesen, dass er nicht einsam ist. Er hat uns nicht gebraucht, damit er nicht mehr einsam ist. Er hat uns aus Liebe gegründet und geschaffen, erschaffen, als Freie gegenüber. Jesus als Prototyp für den neuen Menschen. Er geht uns voraus und zieht alle hinter sich her, die glauben. In allem ist er der Erste. Da kann kein Mensch vor Jesus sein. Jesus allein fügt dieses neue Reich zusammen zu einer Familie, die in allem neu ist. Das, was Gott schon 1000 Jahre zuvor zu seinem Volk Israel gesagt hat, nämlich dass sein Königreich von Priestern und heiligen Volk sei, wird jetzt Realität an dieser Himmelfahrt. Aber was bedeutet das für uns heute? Wir haben jetzt ganz viel darüber nachgedacht, wie können wir die Offenbarung, so diesen kleinen Text verstehen, dieser riesig, die Offenbarung, also kommt einem so vor, wenn man so liest. Aber was bringt es uns heute, wenn wir so mal drüber nachdenken? Was können wir für uns mitnehmen? Wenn wir als Menschen auf der Erde unterwegs sind, die ihm glauben und ihm eben auch gesagt haben, ja, wir folgen dir nach, wir wollen dir nachfolgen, weil du derjenige bist, bei dem es sich lohnt, nachzufolgen. Petrus, der wohl bekannteste Jünger von Jesus, schreibt in seinem Brief im 1. Petrus 2, Vers 5 und 9, und auch ihr als lebendige Steine erbaut, euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Also er beschreibt so ein Haus, wo jeder von uns so ein lebendiger Stein in diesem Haus ist. Und das passiert durch Jesus Christus. Und in Vers 9 geht es dann weiter. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in das wunderbare Licht von ihm. Wenn wir Jesus suchen und ihn gefunden haben, wenn wir erkannt haben, wer er für uns ist, dann sind wir Teil dieser Erwählten, die hier erwähnt sind. Wir sind ein kleiner Baustein in dem großen Haus, das Jesus baut, gerade aktuell. Somit sind wir heute seine Zeugen. Nicht mehr Jesus, aber Jesus durch uns, weil er seinen Geist in eine Gemeinde stellt. Und zwar auch in unsere Gemeinde. Weil Gottes Geist auch unsere Gemeinde zugesprochen ist, gehören wir Gott, unserem Vater. Wir gehören nicht uns. Wir müssen uns nicht irgendwie einen Tempel hier aufbauen, damit wir uns verehren können und wir so toll sind. Jesus Christus hat uns Gottes Wahrheit anvertraut, uns teuer erkauft, uns eine Würde und Wert zugesprochen, die uns niemand auf dieser Welt jemals geben kann. Selbst der Mensch, der mir am nächsten ist, ob das der Ehepartner ist, ob das der beste Freund ist. Niemand kann uns diesen Wert so sprechen wie Gott. Und dieser Wert, der uns zugesprochen ist, das sind Schätze für unsere Mitmenschen, die wir nicht für uns behalten dürfen. Wir dürfen es nicht für uns behalten, dass auch die anderen Menschen um uns herum durch und durch wertvoll sind. Geschöpfe von einem Schöpfer, der sie aus Liebe heraus erschaffen hat. Wir sollen jetzt seine Wohltaten verkündigen, heißt es in dem Text. Alles, was dem dient, dass Menschen aus der Finsternis herausfinden, nehmen wir in Angriff. Und vielleicht müssen wir uns den einen oder anderen Brief, der hier an die 7 Gemeinden geschrieben wurde, mal ganz genau durchlesen. Vielleicht passt einer auf uns, wo wir uns hinterfragen müssen, in welchem Bereich ermahnt Jesus die Gemeinde oder die Gemeinde oder die Gemeinde. Einfach damit wir lernen, dass wir bessere Sprachrohre Gottes in dieser Welt sein können. Also für die Offenbarung noch nicht gelesen haben, diese 7 Briefe werden hier nicht mehr erwähnt, oder 7 Gemeinden, sondern dann geht es jetzt weiter. Jede einzelne Gemeinde wird hier jetzt angeschrieben, was machen sie gut, wo ist eher kritisch, was ist eher schwierig, und der Geist ist, vor Ort sagt es den Menschen vor Ort, übrigens, da müsst ihr euch korrigieren. Das habe ich schon gesagt, wir sind diese Schätze für die Menschen in der Welt. Nicht, weil wir so gut sind. Ich war gestern oder vorgestern irgendein Artikel oder von Pazzani, ich weiß gar nicht, habe ich gelesen, und da hat jemand unten drunter geschrieben, ja, wie toll ihr doch seid und doch die Liebe so toll teilt und wertschätzend miteinander umgeht. Also so auf die Art, ich als Atheist lebe da viel mehr Liebe wie ihr. Und leider muss ich sagen, ist es auch manchmal auch so. Es ist leider oftmals so. Wir sind nicht besser, aber wir haben etwas, das diese Welt unbedingt braucht. Und ich glaube, Gott kann wirklich verändern, dass mehr Liebe in unsere Herzen kommt, wir mehr Menschen diese Liebe weitergeben können und Hoffnung weitergeben können, auf jeden Fall. Aber, und das ist immer für mich auch so ein Punkt, wo ich den Leuten immer wieder sage, Jesus ist nicht gekommen für die, die schon alles können, die gut sind, die gesund sind. Jesus ist für die gekommen, die krank sind, die schwach sind, die eigentlich Versager sind, die nicht angesehen sind. Und wenn ich mir überleg, wie Gott Menschen verändert von dieser tiefsten Stelle ihres Lebens heraus und wie sie nach 5 oder 10 Jahren leben, ist es ein immenser Unterschied. Und das sieht man nur, wenn man diese Menschen begleitet hat auf diesem Weg. Aber die Menschen, die es einfach an dem Tag erleben, denken, ja, das ist doch schlechter wie ich. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht um eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Es geht darum, dass wir wieder Gemeinschaft haben mit diesem dreieinigen Gott, der uns so sehr liebt. Denn weil wir lebendige Steine in einem Gebäude sind, haben wir auch einen Bauherrn und somit sind wir auch Eigentum von diesem Bauherrn. Lassen wir uns von ihm erbauen, auch heute Morgen vielleicht, denn dann verkündigt dieses Eigentum wie automatisch die Wohltaten Gottes, wenn er uns erbaut. Denn in all dem warten wir darauf, dass dieser dritte Absender wiederkommen wird, dieser Jesus Christus. Gerade heute an Himmelfahrt erinnern wir uns daran, dass dieser dritte Absender wieder zurückkommen wird. Matthäus 24, Vers 30 heißt es, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns im Himmel oder am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Übrigens, das finde ich auch sehr, sehr beruhigend. Wir denken ja immer, vielleicht ist er ja schon gekommen und ich habe ihn verpasst. Aber vielleicht doch in Amerika. Oder wie das eine Lied sagt, dass Jesus über die Berge in England gewandert ist. Nein, Jesus wird kommen und jeder wird ihn sehen und erkennen, er ist es. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass ich ihn verpasse. Es wird sehr, sehr eindeutig sein. Und über all dem steht Gottes Liebe für diese Welt, auch wenn er unsere Entscheidung gegen ihn respektiert. Liebe entscheidet respektiert Ablehnung. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen aufhören, ihn abzulehnen und ihn noch finden, weil deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Und deswegen wird er wiederkommen, um die Menschen zu sich zu ziehen, aus dieser Liebe heraus. Lasst uns da Werkzeug Gottes sein dafür. Das wünsche ich von Herzen. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass du dieses Fest heute Morgen einfach uns feiern lässt. Diese Himmelfahrt, wo wir gemeinsam nochmal zum Himmel hochschauen. Wir wissen, dass es nicht die Wolken sind, in denen du wohnst oder in dieser Schöpfung, dass du wirklich außerhalb dieser Schöpfung jetzt bist und durch deinen Geist aber weiterhin in dieser Schöpfung lebst und bei uns bist. Aber es ist einfach so gut, dass wir wissen dürfen, wir sind nicht allein. Auch als Gemeinde sind wir nicht allein hier in Freiburg. Du bist da. Du baust deine Gemeinde. Jeder Mensch, der ein Ja zu dir findet, ist für mich eines der größten Wunder, das hier in Freiburg passiert. Mir ist gar nicht so wichtig, Gott, ob 1000 Menschen geheilt werden. Ich möchte lieber, dass diese 1000 Menschen dich finden. Und wenn wir Bausteine in diesem Haus sein können, wo Menschen dich finden, wo wir dich proklamieren können und letztendlich sagen können, ja, es gibt Hoffnung, auch wenn du gerade total hoffnungslos bist. Dann lass uns wirklich dieses Liebeswerkzeug in dieser Welt sein. Danke, dass du ein Wesen bist, das in sich Gemeinschaft ist, dass wir nicht als funktional geschaffen sind, dass du jemand hast und nicht allein bist, sondern dass wir wirklich aus einer Liebe aus dir heraus entstanden bist. Weil wo sich zwei lieben, entsteht etwas Neues, was wieder geliebt werden darf und kann. Und dafür ehre ich dich, dafür lobe ich dich, dafür preise ich dich. Sei willkommen in der Mitte, hier in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde. Sei du der Herr unserer Gemeinde und führ du uns an dein gutes Ziel. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus Christus, weil du der Anfänger und Vollender von all dem bist und jetzt hier bist.